Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 19. Trend zur Selbstversorgung mit Energie. Wenn jeder an sich denkt, ist dann an alle gedacht?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Grünzeug gegen die Apokalypse. Mein Name ist Jens und ich habe zwei Gäste bei mir am Tisch. Das eine ist die Sarah, die kennt ihr sicherlich schon. Hallo Sarah.
Hallo Jens, schön, dass ich dabei sein darf.
Und passend zu unserem heutigen Thema Energieautarkie haben wir uns Professor Matthias Kunig eingeladen. Der ist Professor hier in der Hochschule im Berufungsgebiet Energiesystemtechnik. Hallo Matthias.
Hallo.
Schön, dass du da bist und dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das Thema Energiewende wird oft hitzig diskutiert und wir wollen heute mal einen kleinen Deep Dive wagen und vielleicht mit kühlem Kopf über das ganze Thema sprechen und dabei vor allen Dingen auf dieses neue Trendwort Energieautarkie eingehen. Und da vielleicht mal schauen, wie sinnvoll ist das? Wo haben wir bisher geschlafen? Wo müssen wir nacharbeiten? Und welche Register gilt es in Zukunft zu ziehen? Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, Matthias, hast du schon dein eigenes Balkonkraftwerk?
Leider nein. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir eine Solaranlage zu installieren, aber das ist bis jetzt aus wirtschaftlichen Gründen noch nie realisierbar gewesen.
Matthias, kommen wir mal zum Eingemachten. Was bedeutet denn Energieautarkie und wie ordnet die sich aktuell in diesen Rahmen der Energiedebatte ein?
Energieautarkie bedeutet, dass die Energieverbraucher sich zu einem gewissen Grad selbst mit Energie versorgen können. Somit können die Verbraucher zur eigenen Versorgungssicherheit und auch zur eigenen Wirtschaftlichkeit beitragen und tun dies idealerweise mit erneuerbarer Energie und sind damit klimaneutral.
Jetzt ist die Frage, wie groß man diesen Rahmen zieht. Versorgt man Eigenheim autark, versorgt man Quartiere autark oder ganze lokale Versorgungsnetze? Wo siehst du denn die besten Chancen und Möglichkeiten zur Umsetzung? Sollte man unbedingt klein denken oder kann man es gleich ein bisschen nach oben skalieren?
Positive Beispiele für die Energieautarkie gibt es auch bei Eigenheimen, aber sicherlich ebenso bei den Quartieren und bei ganzen Kommunen. Wichtig ist hier die Erkenntnis, dass es immer auf die spezifischen Rahmenbedingungen ankommt, die letztlich über die technische Machbarkeit und über die Wirtschaftlichkeit einer autarken Energieversorgung entscheiden. Synergieeffekte lassen sich aber in den größeren Strukturen häufig wirtschaftlicher umsetzen, als das in der Gebäudeebene möglich wäre.
Wir sprechen ja ganz viel über die Energiewende. In meiner Auffassung und ich glaube auch in den Auffassungen vieler unserer Zuhörerinnen und Zuhörer war die Energiewende oft eine als Stromwende angedacht. Auch verschiedene Experten, wie zum Beispiel der Think Tank der Agora Energiewende, sagt in einem Interview, dass die Energiewende zu lange eine Stromwende war. Was ist deine Meinung dazu? War das so? Und wie bekommen wir jetzt unter Zeitdruck auch noch andere Energiewenden wie die Wärmewende über die Bühne?
Es ist sicherlich richtig, dass in der öffentlichen Debatte über sehr lange Zeit nur der Stromsektor im Fokus stand. Für Veränderungen in den Sektoren Verkehr und Wärme müssen allerdings größere Veränderungen bei den Verbrauchern umgesetzt werden. Wir brauchen einen durch Gesetze und gezielte Umlagen klar ausgestalteten Rahmen, der die Maßnahmen der energetischen Sanierung und der klimaschonenden Wärmeversorgung zweckmäßig fördert. Hier ist der Bund in der Pflicht.
Der Think Tank Agora, den Sarah gerade angesprochen hat, der hat auch gesagt, dass die Energiewende in den Regionen stattfindet. Du hast gerade gesagt, der Bund ist in der Pflicht. Was kann denn die Kommune tun, das Thema zum Beispiel Wärmeversorgung voranzutreiben? Ich meine, mit den Kommunen, mit denen ich beruflich zu tun habe, die beschäftigen Klimamanager oder versuchen noch die Fördermittel dafür zu beantragen. Aber was können die denn machen? Können die sich nur um ihre eigenen Liegenschaften kümmern oder kann es da weitergehen?
Der Bund hat dort gewissermaßen die Verantwortlichkeiten an die Länder und damit letztlich an die Kommunen weitergereicht. Die Kommunen sind für die kommunale Wärmeplanung beispielsweise verantwortlich und eben nicht die Energieversorger. Die Kommunen müssen die Förderanträge stellen und die Energieversorger und Planungsbüros mit der kommunalen Wärmeplanung beauftragen. Die Bürger müssen dabei mit einbezogen werden, nicht zuletzt, um die Akzeptanz zu erzeugen, die dafür notwendig ist, und auch um wichtige Verbrauchsdaten beispielsweise zu erheben. Und hier ist sicherlich eine neue Aufgabe für die Kommune gestellt. Und wie du eben schon ansprachst, die Energiemanager oder Klimamanager, die sind eben genau dafür eingesetzt.
Jetzt wurde gerade schon angesprochen, dass die Energieversorger vielleicht gar nicht so unbedingt dafür zuständig sind, dass die Energiewende funktioniert. Aber hier ist natürlich die Frage, ohne den Energieversorger geht es nicht. Also müssen die Stadtwerke und die Kommunen hier noch ein bisschen stärker zusammenarbeiten?
Ja, das in jedem Fall. Also wie ich gerade schon angedeutet hatte, ist es ja in Bezug auf die kommunale Wärmeplanung ohnehin so, dass die Kommunen die Expertise bei den Energieversorgern sehen und dann eben auch die Energieversorger mit der kommunalen Wärmeplanung beauftragen. In der Vergangenheit war es dort gerade im Bereich der Wärmeversorgung eben so, dass man sich häufig auf Versorgungslösungen über einen fossilen Brennstoff beschränken konnte. Und zukünftig wird es dann aber eher so sein, dass der Wärmebedarf durch einen Mix verschiedener erneuerbarer Energien gedeckt werden muss. Das wird zusätzliche Potenzialflächen für Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie erfordern. Und dazu müssen natürlich die Energieversorger mit den Kommunen stärker zusammenarbeiten, aber sicherlich auch mit Industriebetrieben, um sich Abwärmequellen aus Industrieabwärme oder auch aus Abwässern erschließen zu können.
Gehen wir ein bisschen tiefer rein in dieses ganze Autarkie-Thema. Dann liest man immer, wir brauchen Stromspeicher und Photovoltaikanlagen. Das wären so wesentliche Bausteine sein, die wir in unserem zukünftigen Energiesystem verbauen. Die Rohstoffe für diese Anlagen, zum Beispiel Lithium für die Speicher oder Silizium für die Photovoltaikanlagen, die kommen meist aus dem außereuropäischen Ausland. Wie beurteilst du diese Lieferabhängigkeit vor dem Hintergrund, dass Autarkie eigentlich bedeutet, man ist selbstständig?
Also ich würde die Abhängigkeit von Rohstoffen nicht so kritisch einschätzen wie die Abhängigkeit bei den Primärenergieträgern. Denn damit gehen ganz unterschiedliche Zeitskalen einher. Ne, wenn wir die Grundstoffe verarbeiten zu Produkten, also beispielsweise batterieelektrischen Speichern oder PV-Anlagen, dann haben diese Produkte eine gewisse Lebensdauer und die unterscheidet sich natürlich deutlich von der Reichweite von Speichertechnologien für unsere Gasimporte beispielsweise. Und so ist der Druck, der durch die Abhängigkeit entsteht, sicherlich weniger groß.
Matthias, wie schätzt du das ein als Experte? Ist denn Energieautarkie mit 100% erneuerbaren Energien überhaupt möglich?
Tja, also aufgrund der geografischen Lage wird Deutschland sicherlich auch im Zeitalter der erneuerbaren Energien mittelfristig ein Importeur von Energieträgern bleiben. Da spielen einfach wirtschaftliche Dinge eine Rolle, die dann letztlich darüber entscheiden, ob wir importieren müssen oder ob wir uns komplett selbst versorgen können.
Wenn wir über Energiewende sprechen, da hört man auch immer häufiger dieses Buzzword Wasserstofftechnologien. Ist das wirklich der Energieträger der Zukunft oder bleibt es bei einem Buzzword, das gerne verwendet wird?
Tja, also in der Energietechnik ist die Wasserstofftechnologie eine Speichertechnologie. Und der Wasserstoff muss eben dafür durch Umwandlungsprozesse mit Hilfe erneuerbarer Energie erzeugt werden, wobei erhebliche Verluste entstehen. Und auch die Speicherung und der Transport von Wasserstoff ist sehr aufwendig. Wasserstoff ist ein Teil einer zukünftigen Energiewirtschaft, aber auch hier ist die Technologieoffenheit ganz wichtig. Als Vorteile der Wasserstofftechnologie würde ich sicherlich die Emissionsfreiheit sehen. Nachteilig wirkt sich aber der technologische Aufwand aus und die vergleichsweise geringen Wirkungsgrade im Vergleich eben mit anderen Speichertechnologien zur Speicherung von Elektrizität.
Und für welche Anwendungsmöglichkeiten wäre dann Wasserstoff gut und für welche eher hinderlich?
Die Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff sind sicherlich vielfältig. Ich würde aufgrund der Knappheit von grünem Wasserstoff dafür plädieren, dass man den Wasserstoff vorrangig erstmal dazu einsetzt, um die Dekarbonisierung in der Industrie voranzutreiben. Dort ist das sicherlich sehr sinnvoll eingesetzt, genauso wie in der Grundstoffindustrie, wo Wasserstoff benötigt wird. Wo ich den Wasserstoff derzeit eher nicht sehe, ist beispielsweise für die Raumheizung. Auch das geistert immer wieder durch die Presse. Das halte ich aber für energetischen Unsinn, wenn ich das so formulieren darf. Und es wird sicherlich so sein, dass der Wasserstoff in der Energietechnik an vielen Stellen eine wichtige Rolle spielen kann. Beispielsweise auch im Verkehrswesen kann ich mir das vorstellen, da aber vielleicht eher nicht bei den PKWs, sondern eher also auch bei Flugzeugen beispielsweise, wo man dann mit Wasserstoffderivaten als Treibstoffen arbeiten kann.
Strom und Wärme sind ja sogenannte leitungsgebundene Energieträger. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Leitung, wie wir die von dem Herstellungsort zum Verbrauchsort bekommen. Und diese Infrastruktur, die wir dafür benötigen, die ist mittlerweile ziemlich ausbaufähig, vor allem im Hinblick auf die Energiewende. Und da sind ein paar Investitionen, die anstehen. Jetzt ist es von jeher so, dass diese Kosten für diese Investition dann am Ende auf die Nutzerinnen und Nutzer dieser Netze umgelegt werden. Wenn ich mein Eigenheim selbst versorge, koppel ich mich aus diesem Umlagesystem ab, was wiederum für andere Menschen bedeutet, dass mehr Entgelte auf die entfallen. Was schlägst du denn vor, wie man dadurch explodierende Energiepreise für Menschen, die nicht so privilegiert sind, sich selbst zu versorgen, ein bisschen schützen kann?
Also der Staat hat durch geeignete Abgaben und Fördermaßnahmen die Möglichkeit, finanziell schlechter gestellten Bürgern zu helfen. Dabei ist aber zwingend eine Überregulierung zu vermeiden, die wirtschaftliche Probleme hervorrufen kann. Das Problem stark steigender Energiepreise trifft neben den Bürgern auch die Industrie. Und hier wird ja aktuell auch über den Industriestrompreis sehr stark diskutiert, der eben auch Wettbewerbsverzerrung als Folge haben kann. Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energie und der Ausbau der benötigten Energiespeicher kann hier sicherlich mittelfristig helfen, die Energiepreise auch wieder zu senken.
Ich würde gerne nochmal auf unsere Hochschule zurückkommen. Wir nennen uns ja wirklich schon seit langer Zeit Ehrenvoll Energiehochschule, da wir ja auch schon sehr lange zu Energiethemen forschen. Jetzt sind hier bestimmt die ein oder anderen Forschungsergebnisse entstanden, die aber in der Praxis vielleicht noch gar nicht umgesetzt wurden, obwohl die Forschungsergebnisse schon länger bestehen. Wieso ist das denn so?
Ja, also von der Entwicklung eines Konzeptes über die Erprobung im Labormaßstab bis hin zur kommerziellen Anwendung ist es häufig eben ein ziemlich weiter Weg. Für die kommerzielle Anwendung einer neuen Technologie braucht es dann verlässliche mathematische Modelle beispielsweise zur Auslegung. Es braucht Lieferanten, die die neue Technologie wirtschaftlich fertigen können und die entsprechenden Komponenten bereitstellen. Es braucht Referenzen und Akzeptanz am Markt und all das braucht eben Zeit.
Um die Energiewende erfolgreich gestalten zu können, liest man eigentlich in jeder Publikation, dass Energiespeicher notwendig sein werden. In Deutschland besitzen wir Pumpspeicherkraftwerke, die dafür sorgen können, dass wir Strom in Überschusszeiten speichern können, indem wir Wasser auf ein höher gelegenes Plateau pumpen und in den Zeitpunkten, wo wir weniger Strom im Netz haben, das Wasser wieder runterlaufen lassen, eine Turbine betreiben und somit wieder Strom ins Netz einspeisen können. Diese Pumpspeicher sind aber in die Jahre gekommen und laufen aktuell absolut nicht wirtschaftlich, weil sie nicht vom Umlagesystem befreit sind. Wie schätzt du das ein? Sollten wir unsere Pumpspeicher repowern, also erneuern, oder schafft es Deutschland irgendwie auf anderem Weg genügend Speicherkapazitäten zu beschaffen, damit wir die Energiewende erfolgreich stemmen können?
Also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass die Umlagebedingungen für Speicherwerke allgemein, also nicht nur für die Pumpspeicherwerke, so verändert werden, dass der wirtschaftliche Einsatz wieder gegeben ist und die Netzdienstleistung, die diese Speicherwerke erbringen, auch vollumfänglich ausgeschöpft werden kann. Heute hat das ja zur Folge, dass man also beispielsweise die Windkraft abregelt oder den Strom zu Negativpreisen ins Ausland exportiert. Und das können wir sicherlich sinnvoller gestalten, wenn wir die Speicherwerke auch vollumfänglicher nutzen. Pumpspeicherwerke ist dort ein Thema, ne, weil sie eben sehr hohe Wirkungsgrade von über 85% haben. Bei den Alternativen fallen mir die Druckluftspeicherwerke ein, wo hier beispielsweise Siemens Energy in Görlitz auch sehr intensiv dran arbeitet und die Hochschule auch daran beteiligt ist. Also das Repowering, das würde ich befürworten. Damit geht auch einher, dass die Belastung mit Netzentgelten für einen Zeitraum von 10 Jahren, meine ich, entfallen kann. Das kann man also beantragen.
Im Frühjahr 2022 gab es ein Schockereignis am Markt. Die Hintergründe dazu kennen wir alle. Und plötzlich sind die Energiepreise, besonders die Gaspreise, explodiert. Die Bundesregierung hat dann ziemlich schnell agiert und die Energiewende beschleunigt, oder Maßnahmen ergriffen, die Energiewende zu beschleunigen. Wie schätzt du das ein? Braucht es immer ein Schockereignis am Markt, bevor die Bundesregierung beschleunigt eingreift?
Also ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass wir zukünftig eher agieren als reagieren. Gleichwohl zeigt aber die Entwicklung, dass die Politik das Land nicht alleine steuert. Globale wirtschaftliche Abhängigkeiten und Entwicklungen bestimmen mehr über unser Land, als viele glauben mögen.
Mir kam gerade noch eine kurze Nachfrage zum Thema Schockereignisse. Als damals die Katastrophe in Fukushima stattgefunden hat, hat die Bundesregierung beschlossen, aus der Kernkraft auszusteigen, gefühlt von heute auf morgen. Findest du, das war kopflos?
Das ist eine gute Frage, aber der Ausstieg aus der Kernenergie, der hat eine längere Geschichte. Und tatsächlich ist es so, dass die Bundesregierung bereits im Jahr 2000 den Ausstieg aus der Kernenergie erstmals beschlossen hat. Und in der Folge wurde dieser dann mehrfach aufgeschoben und dann später wieder forciert, eben durch Fukushima zum Beispiel. Und letztlich im April diesen Jahres ist der Kernenergieausstieg dann vollzogen worden. Angesichts des steigenden Strombedarfs in der Bundesrepublik, dem geplanten Kohleausstieg und dem immer noch zu langsam voranschreitenden Ausbau von erneuerbaren Energien, Speichern und Netzen, hätte ich mir allerdings gewünscht, dass die Atommeiler erst vom Netz gehen, wenn die wirtschaftliche Versorgung durch erneuerbare Energien tatsächlich auch sichergestellt ist.
Nochmal zurück zur E-Mobilität, Wärmepumpen, PV und anderen erneuerbaren Energien. Oft heißt es ja, dass genau diese, also E-Mobilität, PV-Anlagen und Co., das Stromnetz stark belasten würden. Stimmt das überhaupt?
Es ist sicherlich richtig, dass die Elektromobilität und der verstärkte Einsatz von Wärmepumpentechnologien zu höheren Übertragungsleistungen in unseren Spannungsnetzen führen und diese entsprechend ausgebaut werden müssen. Für flächendeckendes Laden von Fahrzeugen an heimischen Wallboxen und den Ausbau von Wärmepumpen müssen wir also die Netze so ausbauen, dass diese den neuen Übertragungsleistungen auch gerecht werden. Dazu muss aber auch das Ein- und Ausspeisen abgestimmt werden, damit der Bezug und die Einspeisung von Elektrizität in das Stromnetz jederzeit gleich groß sind.
Ich hätte ja noch eine letzte Frage, die mich persönlich interessieren würde, weil oft wird man ja auch im Alltag, wenn es um die Energiedebatte geht, mit Stammtischparolen, wie ich es jetzt mal nennen würde, konfrontiert. Sind das denn wirklich nur Parolen oder sind das berechtigte Sorgen, die die Bürger und Bürgerinnen dort haben?
Also für mich sind die Stammtischparolen Ausdruck einer Verunsicherung, die durch die zum Teil falsche Kommunikation entstanden ist. In den Medien kommen Fachleute heute leider seltener zu Wort als Populisten und genau diesen Populisten fällt es heute mit scheinbar einfachen Lösungen leichter, sich Gehör zu verschaffen, als den Fachleuten, die die komplexen Zusammenhänge eben ja erst erklären müssen. Und das fällt dem einen oder anderen Zuhörer dann doch deutlich schwerer, als die einfache Lösung des Populisten zu verstehen. Also die Sorge kann ich teilen. Ja, die Stammtischparole, mit der muss ich mich arrangieren.
Okay, dann meine letzte Frage, die ich noch habe, ist ein bisschen spitz formuliert. Deutschland verursacht ca. 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Wir investieren aber Milliarden an Steuergeldern, um die Energiewende zu stemmen. Ist das denn noch verhältnismäßig und warum macht Deutschland das? Wo liegt der Vorteil?
Ja, also 2% Emissionen, das klingt wenig, wenn man es in Relation dazu sieht, dass wir aber tatsächlich nur 1% der Weltbevölkerung stellen, ist es eben doch wieder relativ viel und zeigt eben auch auf, dass unsere CO2-Emissionen pro Kopf viel zu hoch sind, gerade auch im Vergleich mit den Ländern in Afrika beispielsweise. Das Steuergeld können wir sinnvoll in wirksame Maßnahmen investieren, beispielsweise auch in anderen Ländern, um hier klimaschonende Effekte zu erzielen. Wichtig wäre auch die Entwicklung und der Export klimaschonender Technologien, denn diese können sich als wichtige Faktoren für unsere Wirtschaft erweisen. Und genau dafür muss der Bund die richtigen Bedingungen schaffen.
Matthias, vielen Dank, dass du da warst und uns heute Rede und Antwort gestanden hast auf diese vielen Fragen, die durch viele Themengebiete, also einmal quer durch den Gemüsegarten da irgendwie, stolziert sind. Ich hoffe, wir können alle was mitnehmen aus dem Thema und dass es vielleicht doch sinnvoll ist, ein paar grüne Energien gegen die Apokalypse zu zünden. Dankeschön.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, leider war das auch schon die letzte Folge der ersten Staffel von Grünzeug gegen die Apokalypse. Vielleicht wird es eine zweite Staffel geben, aber hierfür brauchen wir euer Feedback und sind sehr darauf gespannt, was ihr uns schreibt. Schreibt uns also gerne auf Insta, Facebook oder auf unserer Website, wenn ihr euch Themen wünscht oder Verbesserungsvorschläge habt. Vielen Dank und vielleicht bis zur nächsten Staffel von Grünzeug gegen die Apokalypse.
Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU-Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65, Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.